Okay, ich möchte heute aus dem Markus-Evangelium einen Text vorlesen, Markus Kapitel 5, die Verse 21 bis 43, ein längerer Text. Markus 5, Vers 21 bis 43. Und als Jesus in dem Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm. Und er war am See, und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm, und eine große Volksmenge folgte ihm, und sie drängten ihn. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes, und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, dass die Volksmenge dich drängt, und du sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen: Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers, und er sieht ein Getümmel und Weinende und laut Heulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm: Talitha kum. Das ist übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen, und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren sollte, und er sagte, man solle ihr zu essen geben. Ihr Lieben, das ist ein Bericht über zwei Wunder, die Jesus getan hat, die ineinander, miteinander verwoben sind. Es geht hier um diese Frau, die einen krankhaften Blutfluss hatte, und dieses Töchterchen des Synagogenvorstehers Jairus. Es beginnt damit, dass es erzählt wird, vielleicht kannst du noch mal zurückgehen auf die 21, ja, dass Jesus am Ufer des Sees Genezareth wieder gewesen ist und dort gesprochen hat. Und viel Volk war dort. Und nun kommt ein Mann mit dem Namen Jairus. Er ist ein Synagogenvorsteher, wahrscheinlich in Kapernaum. Das ist der Ort, wo sich ja Jesus am häufigsten aufgehalten hat. Und er kommt mit einer sehr, sehr großen Bitte zu Jesus. Und er sagt zu ihm: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Das heißt, mein Töchterchen liegt im Sterben. Und ich bitte dich, dass du rasch kommst und dass du deine Hände auf sie legst und dass du ihr hilfst. Ihr Lieben, Vers 24, das ist so ein einfacher Satz, aber da steckt so viel drinnen. Wie ich das gelesen habe, es berührt mich einfach. Und es heißt einfach, und er ging mit ihm. Ihr Lieben, darin lag schon die Lösung. Er ging mit ihm, und zwar sofort. Er hat nicht lange überlegt oder diskutiert, sondern dieser Satz zeigt, der hier steht, dass die Bitte, die der Jairus ausgesprochen ist, bei Jesus angekommen ist. Und das zeigt sich darin, dass er sich auf den Weg macht. Es steht nicht drinnen, ich gehe jetzt dorthin, um das Mädchen zu heilen oder was auch immer. Das heißt, er ging mit ihm. Das heißt, er machte sich auf den Weg, um das Problem zu lösen. Ihr Lieben, das ist etwas, was mir so in der Bibel so wichtig geworden ist, gerade auch im Zusammenhang mit dem Neuen Testament. In dem Moment, wo wir eine Bitte aus unserer Not heraus zu Jesus sprechen, können wir gewiss sein, dass sie schon bei ihm ankommt. Jede Bitte, die wir aussprechen, beim ersten Mal schon, dürfen wir gewiss sein, sie kommt an bei Jesus. Auch dann, wenn wir manchmal das Gefühl haben, vielleicht hat er es überhört oder er hat nicht genau zugehört oder wir müssen ihn irgendwie überreden oder was auch immer und wir sehen nicht gleich einen Erfolg. Aber ich glaube, dass die Botschaft schon dieses kleinen Sätzchens enorm wichtig ist. In dem Moment, wo wir eine Bitte aus unserer Not aussprechen, dürfen wir gewiss sein, es ist bei Jesus angekommen. Und von dem Moment an macht er sich auf den Weg, um das Problem zu lösen. Wir wissen nicht, wie er es löst. Wir wissen auch nicht, wann er es löst. Aber er macht sich auf, er geht mit ihm. Es ist nicht eine Fernheilung gleich, das kann er auch, ja, sondern er macht sich auf den Weg hin zu diesem Mädchen, um diesem Jairus zu helfen. Und ihr Lieben, lasst uns das irgendwie mitnehmen. Das ist so eine wichtige Botschaft von uns, weil wir so oft die Erfahrung machen, wir tragen eine Bitte an Jesus und es ist nicht sofort, dass wir eine Antwort bekommen. Es ist nicht sofort, dass eine Lösung sich abzeichnet. Aber Jünger Jesu dürfen wissen, in dem Moment, wo eine Bitte an Jesus herankommt, kommt sie bei ihm an. Er überhört sie nicht. Wir müssen ihn nicht erst überreden. Wir müssen ihn erst nicht überzeugen. Wir müssen nicht viele Worte machen und ständig betteln, dass er doch um uns hört. Und auch wenn es nicht gleich eine Antwort gibt und wir immer und immer wieder und immer wieder und immer wieder ihn bitten, wie zum Beispiel in Situationen von Krankheit, wo wir ihn immer wieder und immer wieder bitten, dann nicht deswegen, weil er es vergessen hätte, unsere erste Bitte. Er hat schon beim ersten Mal, ist sie schon angekommen. Wie das erste Mal wir um Heilung gebeten haben für eine Situation, für uns oder für andere, ist es schon angekommen bei ihm. Und er macht sich auf den Weg. Wir wissen nicht, wie die Lösung ist. Und die kann sehr unterschiedlich auch sein, ja? Aber wir wissen, dass wenn es bei Jesus ist und er sich auf den Weg macht, dann hat er immer die beste Lösung. Die vielleicht für uns nicht immer die beste ausschaut, aber er ist unterwegs, um das Beste zu tun. Und wenn wir daher immer und immer wieder bitten, dann müssen wir nicht irgendwie so tun, wie wenn er es vergessen hätte, oder dass wir ihn irgendwie erinnern müssten, weil er es vergessen hätte, sondern dann tun wir es einfach in dem Sinne, dass wir mit unserer wiederholten Bitte sagen, bitte zu ihm sagen, Herr, wir glauben dir, dass du es gehört hast. Und wir halten fest daran, dass du kommst in diese Situation hinein und dass du dein Werk freisetzt, was immer es ist. Jede Wiederholung von Bitten, und wenn es Jahre ist nicht ein Betteln, sondern ein Vertrauen, das wir aussprechen, das liebt Jesus, wenn wir ihm sagen, Herr, auch wenn es noch nicht eingetreten ist, wenn wir noch nicht das erlebt haben, was wir uns wünschen, aber wir vertrauen dir. Das ist ganz was anderes, als wenn wir immer betteln und sagen, Herr, mach doch endlich, Herr, warum nicht, Herr, mach doch endlich. Wenn wir anders beten und sagen, Herr, ich weiß, dass meine Bitte schon längst bei dir angekommen ist. Und du bist schon auf dem Weg. Es ist deine Sache, wann und wie du eingreifst. Aber ich vertraue dir, dass du diese Bitte erfüllen wirst und dass du eine Antwort hast auf diese Bitte. Ihr Lieben, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Eine der wichtigsten, von denen ich meine, die wir noch haben können. Das schafft uns Ruhe in unseren Nöten. Wenn sie auch nicht gleich immer erfüllt werden oder behandelt werden. Es schafft Ruhe. Es ist angekommen bei Jesus. Er weist uns nicht zurück. Er sagt, nein, dich höre ich nicht. Es ist angekommen. Ihr Lieben, alles, was ihr gebetet habt, es ist angekommen. Alles, was ich gebetet habe, es ist angekommen. Und er ist auf dem Weg. Nun wird die ganze Sache unterbrochen in dieser Geschichte. Denn auf dem Weg, Jairus begleitet ihn, kommt jetzt eine Frau ins Spiel. Eine Frau, die krank sind. Und diese krankhaften Blutungen, die waren so stark, dass sie praktisch jeden Arzt, den sie nur finden konnte, aufsuchte. Sie hat ihr gesamtes Vermögen, hat sie den Ärzten gegeben, um sie zu heilen. Aber niemand konnte es. Es ist sogar noch schlimmer geworden. Jede Medizin, die sie bekommen haben, hat nicht geholfen. Kein Arzt hatte geholfen. Sie ist verarmt. Sie ist richtig arm geworden ihr Vermögen ist draufgegangen. Und diese Frau war aufgrund dessen, dass sie diese Krankheit hatte, nach dem jüdischen Gesetz unrein. Das heißt, sie war eigentlich vollkommen ausgeschlossen aus der jüdischen Gemeinschaft. Sie durfte sich überhaupt nicht bewegen in einer Gemeinschaft von Menschen. Sie musste irgendwo außerhalb auch wohnen. Das heißt, sie war ausgeschlossen. Und jeden Gegenstand, den sie berührte, wurde unrein. Und jede Person, die sie berührte, wurde unrein nach dem Verständnis. Das heißt, wenn die Menschen, die da um Jesus waren, das gewusst hätten, dass sie einen Blutfluss hatten, die wären alle davongelaufen. Die wären alle entsetzt davongelaufen. Und hätten wir richtig geschimpft, also wütend gewesen auf diese Frau. Natürlich hat sie das nicht gesagt. Und ihr Lieben, das, was hier jetzt die zweite Sache ist, die mir so nahe gegangen ist in dieser Geschichte, ist, die Frau setzt alles auf eine Karte. Da ist eine Botschaft. Die Frau setzt alles auf eine Karte. Ihre letzte Chance. Ihre einzige Chance. Ich muss zu Jesus. Das gefällt mir, das berührt mich. So eine Haltung möchte ich auch haben. Nämlich auch dann, wenn es um etwas geht. Ja, wenn es einem gut geht, ist es ja leicht. Aber wenn es um etwas geht, noch wenn es einem gerade auch in Krankheit und so weiter. Es spricht nicht dagegen, dass wir ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Überhaupt nicht. Aber die einzige Karte, die zählt, ist Jesus. Auch in Krankheit. Die einzige Chance. Die einzige Karte. Und deswegen nimmt sie alles in Kauf. Und sie drängt sich durch die Menge hindurch zu Jesus. Natürlich macht sie das jetzt so, dass sie nicht öffentlich laut schreit, Jesus, hilf mir, denn dann hätte Jesus sie gefragt, ja, was hast du für eine Krankheit? Und dann hätte sie das bekennen müssen. Na, dann wäre ein Aufstand gewesen unter den Leuten. Sondern sie hat sich ganz bewusst, weil sie ja gewusst hat, was das auslöst, wenn sie das bekannt gibt, wenn es zu einem Gespräch mit Jesus kommt, hat sie sich durch die Menge geschlängelt, hat natürlich sehr viele weggestoßen und berührt und ist von hinten auf Jesus zu, nicht von vorne. Nicht mal, wenn sie von vorne gegangen wäre, dann hätte sie ihn etwas bitten müssen. Und dann Jesus fragt oft, was willst du, dass ich dir tun soll? Ja? Und dann musste sie bekennen, was sie für eine Krankheit hatte. Nein, sie hat sich von hinten herangearbeitet und hat sich gedacht, wenn ich nur seinen Mantel berühre oder diese Gebetsmantel hatten so Quasten, man kann das auch übersetzen mit Quasten, die da an den Enden herunterhingen. Wenn ich nur eine dieser Quasten berühre, dann werde ich geheilt. Ihr Lieben, das ist jetzt nicht ein magisches Verständnis hier, dass das Kleid von Jesus heilende Kräfte hätte. Das ist ein Unsinn, ja? Ihr Lieben, es haben Hunderte ihn berührt, Jesus, und sind dadurch, weil sie sich an ihn gedrängt haben, nicht gesund geworden. Das ist nicht der Mantel. Nur, dass man es nicht missversteht, ja? Sondern es ist, wie Jesus das ja auch sehr, sehr deutlich sagt, nachdem sie sich da an ihn gedrängt hat und dann ihn berührt hat, heißt es, und sofort wurde ihr Blutfluss gestillt, gestoppt, und sie hat das sogar gespürt in ihrem Körper. Und als Reaktion darauf hat dann Jesus sich umgedreht und hat, weil er gemerkt hat, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist, und hat dann gefragt, wer hat mich berührt? Und die Frage oder dieser Satz, wo es heißt, in sich hatte Jesus erkannt, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist, macht ja deutlich, die Kraft kam nicht vom Mantel. Die Kraft kam von ihm, ist durch den Mantel durch, ja? Und deswegen hat die Berührung schon vom Mantel sozusagen etwas ausgelöst. Aber es ist eine Kraft, die von ihm kommt. Eine Kraft, die von ihm kommt, nicht vom Mantel. Und es ist hier deutlich, wie Jesus sozusagen dann dies fragt, wer hat mich da berührt? Und die Jünger, die fangen fast zum Lachen an und sagen, Herr, was fragst du da? Das sind ja hunderte Menschen, die dich umdrängen. Viele haben dich berührt. Aber Jesus hat umhergeschaut. Er wollte unbedingt diese Person persönlich sprechen. Da ist eine Botschaft wieder. Die Frau hat dann keine Ausflucht mehr sozusagen gehabt. Sie musste sich stellen. Und sie hat sich dann Jesus gestellt. Und Jesus hat dann die ganze Wahrheit gesprochen. Sie konnte nicht einfach Jesus nur berühren und dann irgendwo davon eilen. Das hat Jesus nicht zugelassen. Ihr Lieben, das ist eine ganz wichtige Situation hier. Jesus lässt es nicht zu, dass von ihm anonym Heilungen geschehen. Denn Jesus ist nicht ein Heilungsautomat. Man drückt auf einen Knopf und dann ist man geheilt. Und Jesus selber spielt gar keine Rolle mehr, sondern nur er als Heilungsautomat. Man berührt ihn und dann verschwindet man, taucht man unter. Jede Heilung, ihr Lieben, die Jesus geheilt hat, ist verbunden mit einer persönlichen Begegnung mit dieser Person, weil er durch die Heilung eine persönliche Beziehung aufbauen möchte. Und dieser Person auch irgendwo und irgendwie deutlich machen will, dass Jesus diese Person ruft, in seine Gemeinschaft, ihm nachzufolgen. Deswegen will er reden mit dieser Frau. Von Angesicht zu Angesicht begegnen. Er ruft sie. Und dann, also zu sich. Und als die Frau dann ihre Geschichte erzählt, dann heißt es, dass er dann zu dieser Frau sagt, dein Glaube hat dich befreit. Ihr Lieben, Glaube heißt Beziehung. Nicht dein Glaube an den Mantel von Jesus. Nicht der Glaube an irgendeine Kraft, nicht der Glaube an irgendeine Energie, nicht der Glaube an eine Methode, wie wir für Menschen beten. Glaube heißt, ich setze meine Karte auf ihn. Glaube ist immer personhaft, ist nicht Glaube an eine Sache. Versteht ihr? Wir glauben nicht an die Bibel. Wir glauben an den, der die Bibel geschrieben hat. Wir glauben nicht an Heilung. Wir glauben an den, der Heilung schenkt. Und darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus hier auch deutlich macht zu dieser Frau, sie hat jetzt nicht sich erwartet, dass dieser Mantel heilende Kräfte hat, sondern dass von Jesus eine Lösung kam. Weil er sagt, dein Glaube, du hast deine ganze Karte auf mich gesetzt. Und dein ganzes Vertrauen auf mich gesetzt. Und dieser Vertrauen, der hat dir geholfen. Ihr Lieben, das finde ich so wichtig. Wenn wir zu Jesus kommen, mit unseren Gebitten, mit unserem Gebet um Heilung und so weiter. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Alles ist eingebettet in eine Beziehung. Es ist nicht ein Automatismus, ja? Es ist nicht, wir kommen nach vor und da ist ein Automat und wir drücken einen Knopf und dann kommt Heilung heraus, sondern es ist immer eine Begegnung mit Jesus. Und die ist noch wichtiger als das Produkt, das wir erhalten. Jedes Mal, wenn wir um Heilung beten, dann lasst uns bewusst sein, wir kommen zu Jesus. Und wir setzen jetzt unsere Karte auf ihn. Wir drücken ihm einfach unser volles Vertrauen aus, nämlich, dass er, wenn ich ihn etwas bitte, dann kommt es an bei ihm und er ist unterwegs, das Beste für mich zu tun. Und wie wir wissen, das bedeutet nicht immer Heilung. Das haben viele erlebt. Aber wir können ihm vertrauen, dass er unterwegs ist, das Beste zu tun. Und in vielen, vielen Fällen ist es Heilung. Deswegen beten wir ja zu ihm. Und vertrauen ihm, dass er auch heilt. Ihr Lieben, jetzt geht die Geschichte weiter. Und wir sehen, jetzt dreht sich sozusagen wieder das Ganze zurück zum Jairus. Nun, der Jairus, der ist jetzt auf dem Weg mit Jesus und sieht das alles an, was da geschieht. Und er merkt zwei Dinge wahrscheinlich in sich. Es steht ja nicht dabei. Das eine ist, dass seine Hoffnung, dass sein Glaube auch gestärkt wurde. Er hat jetzt gerade mit angesehen, wie jemand geheilt wurde. Das hat ihm natürlich auch Hoffnung gegeben für sein Töchterchen, wohin Jesus unterwegs war. Aber zugleich hatte er sicher auch Angst. Nämlich das Kind lag ja im Sterben. Wird Jesus zurechtkommen? Da war eine Verzögerung. Wir kennen die Geschichte von Lazarus, da war auch eine Verzögerung. Und auch hier ist eine Verzögerung. Und ich glaube, dass der Jairus Angst hatte, dass da vielleicht Jesus auch zu spät kommt. Und seine Angst bewahrheitete sich. Denn als sie weitergingen, kamen Leute vom Haus des Jairus und haben gesagt, deine Tochter ist gestorben. Es ist aus. Du brauchst Jesus gar nicht mehr bitten, dass er kommt. Es ist vorbei. Er kommt zu spät. Ihr Lieben, die Antwort, die Jesus wieder gibt. Wisst ihr, es ist immer das Wort, das Jesus spricht, das aufbaut. Jede Situation, in der wir sind, ist verschieden, ganz verschieden. Und in jede Situation hinein will Jesus sein Wort, seine Lösung, seine Strategie geben. Das ist nicht Schema F. Das ist immer anders. Und das, was Jesus hier jetzt dem Jairus sagt, ist nicht, ich komme jetzt und werde die Tochter auferwecken vom Tod. Er sagt überhaupt nicht, was er tut. Er sagt nur, fürchte dich nicht. Glaube nur. Wisst ihr, was dahinter steckt? Das hat mich so gepackt wieder ganz neu. Jesus nimmt die Aufmerksamkeit des Jairus weg von dem Problem und lenkt sie auf sich. Er sagt nicht, ich gehe jetzt und mache das und das, sondern er sagt, fürchte dich nicht, glaube mir. Die ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, das ist immer das, was Jesus möchte. Nicht die volle Aufmerksamkeit auf das Problem, sondern wir kommen zu ihm und er ist der Erlöser des Problems. Er selber als Person, die ganze Aufmerksamkeit, auch in unseren schwersten Nöten, muss immer zu ihm gehen. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das ist so ein wunderschönes Wort. Das ist so ein tiefgreifendes Wort. Glaube nur, setz dein ganzes Vertrauen auf mich. Ich werde das Beste für dich tun. Und er wusste ja nicht, der Jairus, was jetzt Jesus tun würde. Aber es ist wichtig. Unsere Konzentration bleibt bei Jesus, nicht bei dem Problem. Wenn wir auf das Problem schauen, dann ist es meistens, dass Zweifel kommen und alles Mögliche kommt. Aber wir müssen unsere Augenmerk auf ihn richten. Und Jesus zieht das auf sich. Und jetzt kommen sie in das Haus. Und dort in dem Haus, dort finden sie vor eine Situation, die natürlich herzzerreißend ist. Die Menschen dort in dem Hause, die weinen und sind natürlich erschüttert darüber, dass das Kind gestorben ist. Und jetzt in dieser letzten Szene, ihr Lieben, stehen zwei Welten einander gegenüber. Hier steht auf der einen Seite die Welt des Unglaubens, die Jesus auslacht. Richtig auslacht. Und auf der anderen Seite die Welt des Glaubens, wo man mit Sagen und Zittern wohl sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Auf der einen Seite die Klagenden, die auf Jesus reagieren, als er sagt, das Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft nur. Das ist nur eine verborgene Andeutung, dass er sie aufwecken wird, so wie jemand, wenn man vom Schlaf aufweckt, dass er wieder leben wird. Das haben sie wohl verstanden, dass Jesus da wohl jetzt sagen würde, dass dieses Mädchen wieder aufsteht, obwohl sie ja wissen, dass sie tot ist, und fangen zu lachen an über Jesus, kann man sich mal vorstellen. Die sind da noch in Tränen und dann fangen sie zum Lachen und zum Spotten an. Ihr Lieben, das ist Jesus immer wieder passiert, ja? Aber das ist die Reaktion des Unglaubens. Wenn Jesus etwas sagt, es geht immer um das Reden Jesu. Er hat in diese Situation hineingesprochen. Er schläft, das heißt, er wird dieses Kind zum Leben erwecken und die Reaktion ist Lachen. Die Eltern lachen nicht. Die Jünger lachen auch nicht. Es heißt nur, die Trauernden, die da geweint haben um ihn herum, die sind sozusagen voller Unglaube. Und jetzt nimmt Jesus genau die, die nicht gelacht haben, mit sich in den Raum, dort, wo das tote Mädchen ist. Nicht die anderen. Die schmeißt er raus. Er holt drei von den Jüngern. Er hat oft nur diese drei gewählt. Das ist jetzt nicht entscheidend, warum gerade nur diese drei. Aber es sind drei Glaubende, ja, die Jesus alles zutrauen, denn sie haben es ja schon erlebt. Und die beiden Eltern, die auch voller Glaube waren, denn sie haben sich ja an Jesus gewandt. Herr, hilf uns. Sie sind ja gekommen, vor allem der Jairus selber. Und jetzt in der Gegenwart der Atmosphäre des Glaubens weckt Jesus dieses tote Mädchen auf. Talita Kumi. Mädchen, ich sage dir, steh auf, und sie steht auf und großes Entsetzen entsteht. Großes Entsetzen. Ihr Lieben, wir erinnern uns an Nazareth, wie Jesus nach Nazareth kam. Da heißt es, er hat nur wenige Wunder tun können. Wegen ihres Unglaubens. Weil sie Jesus auch so fast ausgelacht haben. Der Zimmermann da, den kennen wir ja. Was kann der jetzt sozusagen hier Großes tun? Der spielt sich auf, wie wenn er der Messias wäre. Und sie haben ihn hinausgestoßen aus Nazareth, ja. Und dort konnte er nicht viele Wunder tun. Das heißt, Jesus schaut immer darauf. Und er freut sich, wenn wir mit unseren Bitten an ihn kommen, in der Atmosphäre des Glaubens, egal, was jetzt unmittelbar darauf geschieht. Wenn wir beten und ihn etwas bitten und es tritt nicht gleich ein und wir fangen dann an, über ihn zu nörgeln und zu schimpfen und zu klagen und verzweifelt zu sein, dann ist das auch nicht im Glauben gewesen, unsere Bitte. Unsere Bitte heißt, ich setze meine Karte auf eine Person in eine Beziehung hinein. Und die ist nicht gleich kaputt, wenn Jesus nicht sofort handelt. Versteht ihr? Es geht um die Beziehung, die auch dann aufrecht bleibt, wenn es nicht passiert, gerade was man sich erwünscht hat. Ihr Lieben, lasst mich das ganz kurz noch zusammenfassen. Wenn ich das zusammenfasse, wie Jesus heilt, wenn ich das so ein bisschen skizziere, dann würde ich drei Dinge sagen. Erstens, Jesus heilt oder weckt Tote auf, weil er ein unglaubliches Erbarmen mit der Not von Menschen hat. Das ist immer wieder, das Erbarmen ist es. Deswegen kommt jede Bitte bei ihm an. Sie ist bei ihm angekommen. Alles, was ich und ihr zu ihm gebeten, es ist angekommen. Jesus weiß es. Er weiß es sogar, bevor wir ihn darum bitten, wie es heißt. Zweitens, jede Heilung, die Jesus durchbrechen lässt, ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen dafür, so wird es immer wieder im Neuen Testament beschrieben, ein Zeichen dafür, dass das Königreich Gottes in dieser Welt angefangen hat. Seine Predigt war immer die vom Königreich. Das Königreich ist nahe herbeigekommen. Tut Buße. Und als Zeichen, dass das Königreich, also wo er König ist, wirklich auf dieser Erde durchgebrochen hat, tut er Zeichen und Wunder. Die Zeichen und Wunder, die er tut, sind ein Hinweis, dass das Königreich Jesu auf diese Erde gekommen ist. Deswegen werden sie Zeichen genannt, die Wunder. Sie weisen immerhin auf das Königreich. Jesus ist der Herr. Und das Dritte ist, jedes Zeichen, das geschieht, Heilung, Totenauferweckung, ist ein Zeichen in dem Sinn, dass es hinweist auf die Vollendung, die einmal kommen wird. Das ist der Grund, ihr Lieben, warum nicht alle Menschen geheilt werden von Jesus. Jesus hat nicht alle auferweckt. Die Tochter des Jairus, ja. Aber da gab es ja noch mehr. Wir leben in einer Zeit, wo das Königreich noch nicht vollendet ist. Deswegen werden nicht alle Menschen geheilt. Versteht ihr? Das ist eine wichtige Sache. Das ist nicht eine Vertröstung auf irgendetwas, nur es ist eine Realität, weil Heilung sind Zeichen für eine Zeit, in die wir zugehen, wo es keine Krankheit mehr geben wird. Wo es keinen Tod mehr geben wird. Und weil Jesus am Kreuz von Golgatha den Tod und die Krankheit besiegt hat, ein für allemal, ist es jetzt schon hier auf dieser Erde so, dass manche geheilt werden, manche auferweckt werden. Aber das ist nur die Vorstufe für eine Zeit, wo alle gesund sind, alle heil sind, niemand mehr stirbt. Deswegen, es gibt ein schon jetzt werden viele geheilt. Und wir werden heute wieder beten, dass viele geheilt werden. Aber manche werden nicht geheilt. Wir haben keine Erklärung dafür. Wir können ja nicht sagen, warum der und warum der nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der Jairus, wie er da mit Jesus gegangen ist und gesehen hat, wie diese blutflüssige Frau geheilt wurde und dann seine Boten kamen und gesagt, dein Töchterchen ist tot. Da war auch diese Frage in ihm wahrscheinlich, warum ist sie geheilt worden und mein Töchterchen stirbt? Er hat noch nicht gewusst, was Jesus vorhat, ja? Aber wir kennen das. Warum wird der geheilt? Und der, aber ich nicht oder mein Angehöriger? Ihr Lieben, das sind ganz schwierige Fragen und Jesus gibt uns keine Erklärung dafür. Ich kann es nicht erklären, Jesus erklärt es auch nicht. Es ist nur ein Zeichen dafür, dass die Vollendung noch nicht da ist. Dass noch nicht jeder Einzelne geheilt wird. Und trotzdem mutet uns Jesus zu, dass wir daran festhalten, dass er immer das Beste für uns will. Ihr Lieben, das ist eine Spannung, die manchmal uns zerreißt in unserem Herzen. Aber dieses dennoch, auch wenn ich nicht sehe, wie du mich heilst, ich halte an dir fest. Ihr Lieben, das hat immer sozusagen das hat immer ein Ergebnis bei Jesus, das ihn zu größter Freude veranlasst und wo wir eines Tages einmal verstehen werden, warum. Und dass es letztlich nicht zum Schaden war. Ihr Lieben, wir wissen es nicht vieles. Ich weiß nicht, warum die Uli so früh gestorben ist. Ich weiß es nicht. Es gibt keine Erklärung. Jetzt im menschlichen Sinne kann ich das nicht erklären. Ja? Wo wir gebetet haben dafür, dass sie nicht stirbt, sondern dass sie leben kann und geheilt wird. Aber ich habe keinen Zweifel in meinem Herzen, dass das, was geschehen ist mit der Uli, das Beste war. Und das ist nicht meine Leistung, das ist ein riesiges Geschenk. Ich bin so dankbar, dass ich das wirklich tief im Herzen weiß. Es war das Beste. Ich hätte noch gerne Zeit mit ihr verbracht. Ich hätte noch gerne gesehen, wie sie dient und was durch sie zustande kommt. Aber es war ein anderer Gedanke von Jesus. Und ich klage ihn nicht an. Ihr Lieben, Glaube heißt, wir setzen alles auf eine Karte. Und was auch immer Jesus tut, es ist das Beste. Das heißt Glaube. Was immer Jesus tut, es ist das Beste. Das ist Glaube. Nicht, Glaube ist nur dann, wenn wir sehen, ja, jetzt geschieht genau das, was ich gerade will. Nein. Glaube ist mehr. Ein Vertrauen in die Person Jesu, dass er immer das Beste will. Und ihr Lieben, ich glaube, dass er es will, dass viele Menschen geheilt werden. Aber es ist keine Benachteiligung für diejenigen, die heute nicht geheilt werden. Versteht ihr? Glaube ist viel mehr. Und darin will uns Jesus auch stärken, dass wir glauben, ob es so oder so ist und ihm vertrauen. Aber dieses Vertrauen, das sucht Jesus auch bei Heilung, wo er dann heilt. Er sucht immer das Vertrauen. Dieses auf eine Karte setzen. Amen.